Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex, den Comic-Nerdtum, was weiß ich was, Adaptionspodcast. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, meinem lieben Gast, den Christian, einen guten Rutsch zu wünschen. Willkommen in 2021. Wir haben es irgendwie geschafft.
Ja, ein frohes Neues. Sagt Danke. Man nicht guten Rutsch
nachträglich.
Vorher?
Nachträglich.
Guten Rutsch nachträglich. Ja, dir auch einen.
Ja, danke schön. Wie hast du dich gefühlt, als die Uhr umgeklickt ist und offiziell das Kalenderblatt umgefaltet wurde?
Auch eigentlich ganz gut. Also wir haben irgendwie online so Siedler von Catan gespielt mit Leuten und dann war plötzlich 12 und dann angestoßen, vorher noch was gekocht und gegessen.
Ja.
Relativ entspannt. Ich bin ja irgendwie immer gar nicht so auf Mega-Party Silvester, weil im schlimmsten Fall wollen alle um 2 Uhr nachts noch irgendwie weiterziehen und da habe ich dann immer sowieso keinen Bock drauf.
Du bist eh raus.
Von daher war das eigentlich fast ein Silvester, wie ich es lieber mag,
ja.
Trotz Corona, wobei ich schon gern 2, 3 Leute mehr live gesehen hätte, aber so anderen war ich auch ganz nett.
Ich bin auch ansonsten ein ausgesprochener Silvestermuffel. Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich eine Ausrede, aber als ich da mit einem guten Schaumwein auf meinem Balkon saß und so die 3 illegal eingeholten Raketen im Hinterhof gefeuert wurden, ist mir doch echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ich fand 2020 dann gerade gen Ende hinaus echt anstrengend.
Ja, ansonsten habe ich ganz vernünftigen Prosecco gekauft und wir hatten ein gutes Craftbier vom Lidl.
Oh, nice.
Eigenmarke.
Das ist echt gar nicht so schlecht. Also wir wollen ja keine Werbung machen. Es gibt noch ganz viele andere leckere Bierchens, aber ich finde das auch nicht
ja,
so schlecht.
Ich war überrascht, wie lecker das war. Genau, ansonsten bin ich ja gar nicht so ein 2020-Muffel. Ich denke mir irgendwie alles, was an diesem Jahr doof war, das
Das bleibt doof.
Naja, aber das ist ja eine Folge der Weltpolitik seit Jahrzehnten und so.
Also ja.
Es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Pandemie sein, die diese Welt sieht und in Anbetracht der Probleme, die die Welt hat, weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach notwendig für hoffentlich positive Änderungen. Also man kann ja auch optimistisch reinblicken.
Ja, was für eine merkwürdige, wollte ich gerade sagen, was für eine merkwürdige, pessi-optimistische Aussage von dir gleichzeitig, wo man sagt, ja, dieses Grab haben wir uns selber geschaufelt und wir sind daran verdammt, aber vielleicht lernen wir auch daraus.
Ja, ich habe halt in der Schulzeit gelernt, dass es nicht cool ist, Regenwälder abzuholzen. Jetzt haben wir die Regenwälder quasi abgeholzt und den Wildtierbestand in ein paar Jahrzehnten komplett vernichtet. Und dann denke ich mir, ja, aber wie länger muss die Menschheit das denn noch wissen, um zu wissen, dass das nicht cool ist, dass man vielleicht andere Wege des Lebens auf diesem Planeten suchen muss.
Deswegen gucken wir heute einen fast politischen Film, wo es
genau
um einen bösen Technokraten geht, der Wildleben unterdrücken möchte.
Naja, nein, aber wir haben ja tatsächlich, habe ich gelesen, wohl dank der Pandemie es fast geschafft, den CO2-Ausstoß so gering zu halten, wie wir ihn eigentlich müssten wegen des Pariser Klimaabkommens.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Aber auch
nur fast. Das war wieder so pessi-optimistisch.
Ja,
das heißt, wenn wir alles runterfahren, schaffen wir es auch nicht ganz.
Aber ohne die Pandemie hätten wir es niemals geschafft in diesem Jahr.
Ja, true.
Also, das ist doch was Tolles.
Wahrlich. Aber hast du gemerkt, wie ich unseren heutigen Film, nämlich Sonic the Hedgehog, auf so eine 2020-Metapher schieben wollte? Oder
ja,
an sich auf so eine höhere Ebene? So, der böse Militärapparat und Wirtschaftsapparat, der hochtechnologisierte gegen die Leidenschaft und den freien Spirit der Natur?
Ja, ich weiß von dem Plot gar nicht viel.
Gut.
Ich kenne jetzt die beiden Trailer, weil die haben wir uns im Vorfeld angeguckt, dazu gleich mehr. Jim Carrey spielt mit, das weiß ich.
Richtig.
Ansonsten weiß ich, wer Sonic ist, weil ein Freund damals einen Sega Mega Drive hatte und Sonic und hat diese Konsole, die hat für sehr viel Unwohlsein in der Familie gesorgt, weil er sie immer anlassen musste, weil man Sonic offenbar nicht speichern konnte damals.
Ja, vielleicht den ersten nicht. Bei den anderen wäre ich mir gar nicht so sicher, ob es da nicht Save States gab. Also Sonic ist ja der große Anti-Mario. Anfang der 90er, entworfen von Team Sega da in Japan, die auch den Sega Mega Drive dann rausgebracht hatten. Und Sega hatte zuerst so eine Figur, die hieß Alex the Kid als Maskottchen. Das war so ein frecher Junge mit einer Cappy so andersrum auf und so, also typisch 90er, und denen war das aber nicht frech genug. Es ging darum, echt einen Anti-Mario zu erschaffen. Wenn Mario quasi so eine Pfadfinderfigur ist, wollten die jemanden, der ein bisschen edgy und ein bisschen rebellisch ist. Ein Videospiel-Maskottchen mit Attitude. Und dann hatten sie Designs einer Figur, der Mann hieß, ich glaube, Oshima, der die designt hat. Die hieß Mr. Needle Mouse, was ein total süßer Name ist. Das war dann ein Igel mit Turnschuhen an. Hieß es, okay, können wir nicht machen, wegen Schallgeschwindigkeit nennen wir den irgendwie Sonic. Die hatten so amerikanische Imageberater dann. Es gibt nämlich das Buch Console Wars. Kann ich sehr, sehr jedem ans Herz legen. Gibt es auch als Audible-Version, als Hörbuch. Das geht echt um die Jahre, wo Sega und Nintendo die haben sich gehasst. Und die haben sich so bekämpft mit allem und haben ihre Images und ihre Marketing-Teams aufeinander gehetzt. Richtig, richtig toll. Und Sega hat dann einfach mit der Geschwindigkeit der Konsole, das haben sie dann auf diesen Sonic übertragen, wenn die Konsole wahnsinnig schnell ist, dann ist auch dieser Videospielheld wahnsinnig schnell. Und durch ein ganz tolles Level-Design. Das Level-Design war so, ich weiß nicht, hast du Sonic gespielt? Wahrscheinlich ein bisschen.
Ja.
Du konntest ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch diese 2D-Levels pesen und bist gefühlt niemals auf eine Sackgasse gestoßen. Du bist irgendwie immer durchgekommen. Egal, ob die Sprungfeder dich jetzt hochgeschleudert hat oder ins Wasser geschleudert hat oder du durch die Mitte durch so einen Berg gerast bist oder sonst was. Irgendwie bist du ans Ziel gekommen. Und dieser Rausch, damit das funktioniert, damit du nicht irgendwie an der Ecke hängen bleibst und sagst, ach, falscher Weg, bitte gehen Sie zurück. Dafür musste ein ganz präzises Level-Design angewendet werden. Und wie es so ist mit Franchise-IPs, daraus hat sich dann eine ganze Welt erschaffen. Es werden ja bis heute Sonic-Videospiele produziert. Wann hast du den Sonic-Train verlassen?
Sehr früh.
Ja, ne?
Also, das war auch tatsächlich eine Frage, weil ich das jetzt auch gar nicht nachgeguckt habe. Ich habe so lange nichts mehr von Sega gehört. Was machen die gerade?
Sega ist ja nach der Produktion des Dreamcasts, musste zurückschrumpfen. Sind in Japan ja auch immer noch sehr erfolgreich als so Konsolen, Arcade-Konsolen-Hersteller, aber auch ihre Lizenzen geben sie weiter raus und produzieren und tragen drin. Halt auch Sonic-Videospiele, die jetzt aber auch auf dem ehemaligen Erzfeind-Konsolen, auf Sega-Nintendo-Konsolen beispielsweise stattfinden. Und die hatten mit so einem Retro-Game vor ein paar Jahren einen wahnsinnigen Erfolg. Da haben sie die ganze 3D-Grafik und so alles vom Bord geworfen und haben gemeint, so, wir spielen jetzt quasi wieder Sega-Sonic-Spiele, wie sie zu den 16-Bit-Zeiten waren, so wie du sie wahrscheinlich noch kanntest. Ja. Und das hat sich dann wieder verkauft wie geschnitten Brot, weil immer wenn sie versuchen, diesen Sonic zu doll aufzublähen, mit einer ganz großen Hintergrundgeschichte und er hat 15 Millionen komische, auch wie Sonic aussehende Freunde und eine Fantasiewelt drumherum und Rollenspielelemente oder hast dich gesehen oder Prügelspielelemente, dann fällt das immer alles flach. Sonic ist wirklich dieser blaue, freche Igel, der von links nach rechts rennt. Dann funktioniert er. Und dann haben sich findige Hollywood-Producer gedacht, wunderbar, da müssen wir einen Film draus machen, da müssen wir richtig viel Geld versenken.
Ja, ich bin damals ausgestiegen, jetzt wo du es nämlich erzählst, eigentlich da, wo es 3D wurde.
Genau.
Aber da habe ich auch nicht nur Sonic verlassen, habe ich komplett die Videospielwelt verlassen, weil ich eigentlich 2D mag. Also ich mag Mario von links nach rechts, ich mag Sonic von links nach rechts. Ich musste nämlich gerade dran denken, wahrscheinlich die Tiny Toons, weiß nicht, ob du das mal gespielt hast.
Genau, das war ein sehr liebevoller Videospiel.
Mit diesen Dash-Momenten wahrscheinlich auch so ein bisschen von Sonic inspiriert. Hatte auch ein ziemliches Tempo, kam aber deutlich später dann für Super Nintendo heraus. Aber als es dann 3D wurde und ich dann beim Springen immer gucken musste, dass man auch irgendwie die Plattform trifft, dann bin ich immer daneben gehopst, da war ich frustriert, da hatte ich keinen Bock drauf.
Ja, mit so einer Spielkomplexität kam dann halt auch, wie gesagt, eine total merkwürdige Weltkomplexität dazu, auch dass Sonic dann in irgendeinem Teil zwischen unserer Welt und seiner Welt hin und her hopsen konnte. Und irgendwie ist diese einfache Metapher, also ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnerst, es gibt halt den Dr. Robotnik, das ist ein fieser Professor irgendwie und der möchte den Wald quasi abroden sozusagen und alle Tiere in komische Roboter-Diener verwandeln.
Okay.
Ganz einfach. Böser, technokratischer Apparat möchte in diesen unschuldigen Wald eindringen. Und Sonic verteidigt diesen Wald. Einfach. Wenn du denn interdimensionale und andere komische Fellfreude und Verräter und noch Superstufen und wenn du irgendeinen Ring kriegst, dann wirst du zu einer Art Super Saiyajin Sonic. Also sobald du diese einfache Formel mit zu viel Gepäck überlädst, bricht das zusammen. Aber es ist in ganz vielen Geschichten eigentlich so. Sobald du Street Fighter, jetzt mal nämlich ein kleiner Wink, das ist ja eigentlich ein Teil einer Diskussionsreihe über Videospieladaptionen, die in deinem Podcast, in Filme zum Dessert-Podcast, ursprünglich mal losging. Also wir haben gemeinsam die Leidenschaft entdeckt, uns über Videospielverfilmungen auszulassen.
Ja, wir sprachen über, vielleicht um das noch mal zu...
Street Fighter,
Mortal Kombat
und den unsäglichen DOA-Film.
Dead or Alive, ja.
Genau. Alle drei unbedingte Anspiel-Tipps.
Genau, ich würde die Reihe auch immer noch gern weitermachen. Ich habe da immer noch Silent Hill auf dem Zettel, vielleicht sogar die Doom-Verfilmung mit The Rock.
Ja, was ja auch sehr interessant ist, ich weiß das jetzt nicht mehr zu deiner Videospielzeit, aber es gibt die Monster Hunter-Verfilmung, die jetzt von Paul W. Anderson und seiner Frau herausgebracht wurde. Die haben ja Resident Evil Jovovich verlassen, über Resident Evil kann man sich auch unterhalten.
Ja.
Und sind jetzt auf Monster Hunter gegangen, das ist ein total populäres Rollenspiel, japanisches Rollenspiel.
Ja.
Und da muss man das ganz klar sagen, wenn irgendwas japanisches Property ist, dann muss natürlich Paul Anderson und seine ukrainische Frau sich das nehmen und verwestlichen.
Mhm.
Bis zur Hölle. Wo war ich? Verdammt, ich hab
mir selber Werbung für die Videospielreihe gemacht. Und,
genau, unbedingt hören. Aber genau, das war nämlich der Vergleich. Das ist genauso, wenn du die Metapher von Street Fighter beispielsweise nicht verstehst. Street Fighter war überladen.
Mhm.
Von der Geschichte. Mortal Kombat war total zurückgenommen von der Geschichte. Und jetzt ohne den Podcast seine ganze Substanz abnehmen zu wollen, wir fanden, glaube ich, beide den Mortal Kombat-Film um einiges unterhaltsamer und gelungener. Auch als Adaption.
Als Street Fighter, ja.
Als Street Fighter unbedingt.
Die Duray sowieso zweimal. Ja, ich musste jetzt gerade dran denken. Ich meine, das sind natürlich auch ein bisschen Kinder ihrer Zeit. Also beide Filme stammen ja aus den 90ern. Die OA war dann Anfang 2000. Sonic in den 90ern, da kann man, glaube ich, nur mutmaßen, wie das ausgesehen hätte. Siehe der Mario-Film zum Beispiel oder so. Bis heute sind noch Mario-Verfilmungen im Gespräch?
Ich glaube, es ist gerade ein Digitalfilm im Gespräch. Von Illumination, von denen, die Minions gemacht haben.
Ah, okay.
Ich glaube, die sind da gerade am Mario dran. Ne?
Wo wir von großen Properties sprechen, die dringend mal eine vernünftige filmische Entsprechung gebrauchen könnten.
Ja, aber ich finde es voll interessant, dass diese Properties einfach nicht sterben. Also ich wünsche Sonic und Mario nicht den Tod, aber dass jemand in wann wird er gegreenlightet worden sein? Vielleicht 2015, der Sonic-Film jetzt? Dass 2015 irgendein zugekokster Hollywood-Produzent gesagt hat, Sonic. Weil es gibt nicht mehr die Konsole. Die Konsole ist tot. Und Sonic ist ein Schatten seiner Popularität der 90er. Und jemand sagt noch 2015, Sonic müssen wir machen. Und weißt du, wen wir casten müssen? Das ist Dr. Robotnik, der ein sehr dicklicher Charakter ist eigentlich. Jim Carrey, den ja auch eigentlich schon der Popularitätszug, also er ist am Bahnhof stehen geblieben, als der Popularitätszug abgefahren ist.
Ja, weiß ich nicht. Jim Carrey hat irgendwann mal erzählt, also der hatte ja scheinbar auch irgendwie Depressionen oder so, hat er ja auch ein bisschen nach außen getragen mit dieser, wie heißt der, Man on the Moon-Geschichte.
Genau.
Andy and Me oder wie das heißt.
Genau, mit der Doku.
Und er hat irgendwie erzählt, er hat einfach keine Jobs mehr angenommen und plötzlich hat er festgestellt, er spielt gar nicht mehr. So, und dann hat er irgendwann wieder angefangen, diese Serie zu machen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Mr. Sunshine oder sowas.
Ja, gab es nicht noch irgendwas anderes?
Nee, also ist das, meinst du die Serie, die von Anton Corbijn, unter anderem geholt wurde?
Ich habe irgendwann mal die erste Folge gesehen, ich weiß gerade überhaupt nicht.
Wo er diesen Kindermoderator spielt, diesen Kindersendungsmoderator, die meinst du doch oder nicht?
Ja, ich glaube, ja. Genau.
Gut, ich glaube, der Regisseur stimmt nicht und der Titel, den ich gesagt habe, stimmt nicht, aber der Plot, er ist ein Kindermoderator.
Ja.
Kindershow-Moderator.
Egal, auf jeden Fall die Serie mit Jim Carrey von ein paar Jahren. Und seitdem spielt er ja offenbar wieder mehr. Ich war jetzt nur überrascht, dass er jetzt hier bei Sonic dabei war, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel so richtig.
Ja.
Wobei ich den ganzen Film nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Diese ganze Sache, diese Trailer-Geschichte, das habe ich zwar irgendwie mal so zwischen Tür und Angel mitbekommen. Vor einem Jahr, vor zwei, keine Ahnung.
Wollen wir jetzt schon über die Trailer-Geschichte reden, um den Zuhörern vielleicht nochmal zu erfrischen?
Ihr würdet sich vielleicht anbieten, weil den Film gucken wir ja gleich erst. Ja. Also das heißt, inhaltlich kann ich jetzt noch gar nichts dazu sagen. Aber vielleicht kann man die Trailer-Anekdote schon mal bringen. Aber du kannst sie vielleicht besser erzählen.
Ja, die Trailer-Anekdote, ich bin ja Sonic-Fan, die ganze Sonic-Fandom, der Sega-Fandom hat irgendwie auf diesen Trailer-Launch gewartet und vorher gab es schon so Stills. Die haben Sonic nicht in der Gänze gezeigt, aber so Details von Sonic. Zum Beispiel Sonic, wie er sich stretcht, warm macht, um gleich loszulaufen. Und irgendwie sah Sonic komisch gezogen aus. Also wenn ihr jetzt mal googelt, wie Sonic eigentlich aussieht, eigentlich ist Sonic eher so ein gestauchter Charakter. Und dieser Sonic auf diesem Still sah schon so leicht länglich aus. Und da hat der Sonic-Fandom schon gesagt so, das ist ja komisch. Das ist irgendwie... Aber vielleicht sieht das nur auf dem Still so komisch aus. Kann ja sein. Und dann droppt dieser Trailer, der auch ein wahnsinnig uninspirierter Trailer ist vom Schnitt und wie die Gags irgendwie reingeschnitten werden. Der ist nicht gut geschnitten. Und dann mit einem merkwürdigen, in Realismus verhafteten, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, mit einem Design, mit einem unsagbar hässlichen, uncartoonesken Charakterdesign von Sonic. Und der wurde in Rekordzeit zum meist dislikedesten Trailer der YouTube-Geschichte. Was dann passiert ist, was mein Bruder damals zu Verschwörungstheorien bewogen hat, weiß ich noch, Shoutout an meinen Bruder, dass der Regisseur des Films sofort reagiert hat, hat gemeint, wir ziehen den Stecker des Films, wir reparieren das, der Film kommt erst 6 Monate später als eigentlich geplant raus. Das ist komisch, weil der Regisseur darf das eigentlich nicht so einfach so ohne mit Rücksprache des Studios einfach so, das ist ja viel Geld und eine gewisse Maschinerie, die da dran hängt. Deswegen hat mein Bruder gesagt, dieser Shitstorm, das ist Marketing. Mein Bruder war so, glaubt den nicht da oben. Die haben absichtlich den schlechtesten Trailer der Welt gemacht, um dann mit dem sehr beliebten Trailer um die Ecke zu kommen. Weil tatsächlich einige Monate später kam ein Trailer, komplett neu gemacht, neu geschnitten, neue Gags reingesetzt. Man sieht mehr von der Sonic-Heimatwelt, von dieser Waldwelt. Und man sieht das neue Sonic-Design, was sehr, sehr viel näher an ein Videospiel dran ist und auch einfach sehr gut aussieht, super aussieht. Und man hat mit diesem neuen Trailer die ganze Gamerschaft wieder für sich gewonnen. Wir haben ja auch gerade gesehen, irgendwie über 1 Million Likes versus 20.000 Dislikes, also sehr, sehr gut. Und der Film hat dadurch sich eine Fanbase erschaffen. Die wollten, dass der Film erfolgreich wird. Und der Film war ein absoluter Kassenschlager. Das ist quasi, was wir jetzt gucken, ist der letzte Blockbuster 2020.
Ja, im Februar in die Kinos gekommen in Deutschland. Ja. Und dann irgendwann im März war der Lockdown.
Genau, und weit über 600 Millionen eingenommen.
Ja, irgendwas wollte ich gerade erzählen.
Ja, deine Gedanken zu dem Trailer und zu dieser ganzen Geschichte, was da so passiert ist und wie laut die Internetstimme da doch wurde.
Ja, wir haben ja gerade beide Trailer gesehen und da habe ich mich dunkel dran erinnert, dass ich damals den Shitstorm schon mitbekommen habe. Und ich glaube, meine Reaktion war damals, wie jetzt gerade nach dem ersten Trailer, okay, der ist nicht gut. Ich würde es gar nicht am Design von Sonic festmachen. Also ich finde es auch jetzt nicht super schick. Aber das ist gar nicht mein Problem. Das Problem ist, der Trailer ist lahm. Der ist wirklich lahm. Der fühlt sich irgendwie, man guckt die 3 Minuten und denkt sich, ernsthaft jetzt? Jetzt haben sie einmal so komplett Coolio mit Gangster Paradise drunter geklatscht. Man weiß gar nicht, warum. Und für mich macht das auch schon alles Sinn, dass man, wenn man sagt, okay, wir richten uns jetzt mit Sonic als Figur an so eine Klientel, die in den 90ern damit aufgewachsen ist, die das gedaddelt haben, die jetzt erwachsen sind, die irgendwie zahlungsfähig sind und auch noch ihre Kinder mit ins Kino schleppen und dass wir die natürlich zufriedenstellen müssen. Und wenn du schon das direkte Feedback hast auf so einen Trailer, so hey, das stimmt noch nicht so ganz, dann ist das eigentlich nur konsequent zu sagen, hey, wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit und machen es richtig. Und im Vergleich ist der neue Trailer, der hat halt alles, was der erste eigentlich nicht hat. So, der macht deutlich mehr Spaß, der hat deutlich mehr Tempo.
Ja.
Man sieht viel mehr von dem titelgebenden Sonic, wegen dem man halt ja diesen Film auch aufsucht, so gar nicht wegen Jim Carrey. Also
ja.
Ich vielleicht wegen Jim Carrey, aber der größte Zuschauer halt eben nicht. Von daher alles richtig gemacht. Also ich bin immer noch, also auch der zweite Trailer hat mich nicht dazu bewogen, ins Kino zu gehen, muss ich sagen. Aber im direkten Vergleich sind da schon Welten. Aber auch vom Schnitt, von allem. Also der erste Trailer ist halt einfach wirklich kein guter Trailer.
Nee, total. Also man merkt das ja auch immer so, ja, man legt da Nostalgie-Musik drunter. Das mag ja sogar irgendwo Sinn machen und so. Aber das Prinzip Pop-Hit auf Trailer schneiden ist ja nicht neu. Nur normalerweise macht jeder Trailer-Cutter dann irgendwas mit, dass der Song irgendwie interagiert mit dem Trailer oder kurze Breaks setzt oder so. Hier ist das ja wirklich so, als hätte jemand einfach wirklich die MP3 genommen und auf leise unter den Bildteppich gelegt. Da passiert ja auch gar nichts so vom Audioschnitt her und gefühlt wird neben die Punchline geschnitten. Ganz merkwürdig. Die Gags werden schlechter. Also die werden durch den Schnitt aktiv schlechter.
Ja, aber wenn wir den Song nehmen, weil Coolio Gangster Paradise ist für mich immer mit Dangerous Minds verbunden. Michelle Pfeiffer. Und bei dem Film machte das Sinn, weil Michelle Pfeiffer ist eine Lehrerin, die kommt an so eine Schule, die offenbar, die meisten sind so ein bisschen Kleinkriminelle, die dort unterwegs sind.
Ja.
Und da ist so das ganze Thema Gangster's Paradise. Der Song passt irgendwie Arsch auf Eimer, sage ich mal. Und jetzt bei dem Sonic-Trailer fragt man sich nur, warum? Also weder ist Sonic irgendwie der krasse Außenseiter, der irgendwie mit Drogen
dealt oder sonst was. Ja, vor allem, was ist denn das Gangsters Paradise? Ist Sonics Heimatwelt das Gangsters Paradise? Ist die Erde Gangsters Paradise?
Ja, es passt halt einfach alles nicht so. Also da mit 2 Minuten Nachdenken würden mir, glaube ich, deutlich mehr Songs einfallen, die irgendwie thematisch irgendwie connected werden könnten, aber eben der Song nicht. Und so fühlt sich das an, alles irgendwie disconnected so.
Unbedingt. Und dann im anderen Trailer da mit einer schnellen Punk-Nummer daherkommen, einfach um dieses Treibende zu machen. Wir müssen jetzt nicht nur über diese Trailer reden, aber es war einfach sehr interessant, wie schnell entweder das Studio gesagt hat, ey, wir ziehen den Stecker und du, Regisseur, wirst das übrigens kommunizieren, dass wir den Stecker ziehen und wir pumpen da nochmal Geld rein, damit da viele Grafikartists innerhalb von 3 Monaten echt jeden Frame austauschen können. Und wir schneiden nochmal einen kompletten Trailer. Wir kicken das alte Marketing-Team sozusagen. Also an sich diese Befehlskette, aber dass sich das dann auch irgendwie ausgezahlt hat.
Ja, ich finde beim neuen Trailer merkt man, dass sie da auch wirklich versucht haben, alle Register zu ziehen. Also ich weiß manchmal nicht wirklich, wie das in Hollywood abläuft, aber manchmal hört man schon so Sachen wie, da hat jetzt jemand keine Ahnung, hier der, wie heißt der zweite Craig Bond, Quantum Trost, der ist wohl irgendwie in 1-2 Wochen fertig geschnitten worden und da gibt es Sequenzen, da merkt man, dass da einfach keine Zeit mehr war und dann denkt man sich so,
ist das so dieser ganz orientierungslose?
Ja, die hatten wohl irgendwie damals irgendwie das Problem, dass auch die Autoren gestreikt haben und keine Ahnung, war wohl ziemlich troubled, die ganze Produktion. Aber manchmal denkt man sich, man hat da diese Multimillionen-Dollar-Filme, die so viel Geld kosten und so. Und dann müssen sie nachher irgendwas so rausrushen. Und ich glaube, bei Trailern ist es teilweise auch so. Da werden ja gerade manchmal die Effekte so halbherzig hingeschmiert, damit man die mal eben in den Trailer klatschen kann. Und dann muss da wahrscheinlich irgendeine arme Sau da irgendwie in 2 Tagen was rausklöppeln, was dann sofort released werden muss.
Ja.
Und beim zweiten merkt man einfach, da wurde viel mehr versucht, noch irgendwie noch Sachen reinzuprügeln, damit man auf keinen Fall irgendwie, glaube ich, in die Bredouille kommt, irgendwie zu langweilen. So, das muss einfach darum, und hier noch ein anderer Song rein und hier noch das, Hauptsache irgendwie unterhaltsam und irgendwie overwhelming, während der erste einfach ziemlich underwhelming war. So.
Okay, darf ich dich noch ein, zwei Fragen konfrontieren, bevor wir in den Film reinsteigen?
Ja, stell mir Fragen, bitte.
Zum einen kam ja wirklich der Vorschlag, ey, Sonic ist da, lass mal über Sonic reden. Kam ja wirklich von dir. So, wir lassen mal hinter die Kulissen gucken. Wenn du nicht ein krasses Sega-Kind warst, warum juckt dich dann jetzt so dieser Sonic-Film? Oder warum hast du gedacht, der ist vielleicht auf irgendeine Art und Weise diskussionswürdig?
Ich glaube, der juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich war überrascht, wie erfolgreich der war, glaube ich, am Ende. Und ich fand auch die ganze Geschichte von meistgehasteter Trailer hin zu erfolgreichster Film des Jahres irgendwie spannend.
Ja.
Und ich bin jetzt einfach ein bisschen neugierig zu sehen, ob da was dran ist, ob das ein unterhaltsamer Film ist. Viel mehr erwarte ich nicht.
Ja.
Ich mochte aber auch schon immer Jim Carrey, also.
Da hättest du jetzt gerade, du hast dir selber die Brücke gegeben zur zweiten Frage, weil der einzig wirklich namenhafte Name ist ja Jim Carrey, so vom Cast. So,
ja,
bist du Jim Carrey-Mensch oder nicht? Es gibt Leute, die sind es nicht. Es gibt Leute, die.
Also, ich mag Jim Carrey sehr gerne. Ich fand es damals faszinierend, wie er eigentlich so nach Ace Ventura und Die Maske und so ein bisschen die Richtung des seriösen Schauspielers eingeschlagen hat, nur um jetzt im Jahre 2020 nochmal in so eine relativ alberne Rolle zu verfallen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob er noch so wirklich dahinter steht, hinter dem, was er tut.
Laut eigener Aussage, aber er muss es ja auch sagen, war das mal gut, mal wieder den Clown zu entdecken. Das hat er so ja, esoterisch irgendwie reflektiert, von wegen, dass das mal wieder eine Clownsrolle ist. Natürlich ist es ein Kinderfilm, aber er darf wieder so. Aber na klar, was soll er sagen im Interview sonst so? Das ist unter meiner Würde, ich finde das eigentlich voll scheiße. Aber der hat da wirklich ein Fass aufgemacht, dass er jetzt wieder tanzen und schreien und sieht man ja schon in den Trailer, was er für komische Falkstänze macht.
Ja. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich mir so die Ace Ventura-Teile angucke, trotz aller Schwächen, die sie haben, die aber eher erzählerischer Natur sind, halte ich ihn für ganz, ganz großartig. Also was er da einfach abliefert, mimisch, mit dem ganzen Körper, das ist eine Kunstform ihrer selbst, so was der so komödiantisch irgendwie auffährt. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich ihn sehe. Also ich bin ein großer Jim Carrey-Fan, muss ich sagen.
Der Film hat eine total respektable Bewertung von 6,5 auf IMDb. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also für so einen Film ist das total respektabel. Aber Jim Carrey hat auch, ich habe gestern nochmal so ein bisschen durch ein paar Kritiken geguckt, richtig positive Kritiken teilweise für den Film gekriegt. Aber einfach nur, weil jetzt auch die Kritiker von heute waren damals die Jim Carrey-Fans von damals, wenn das Sinn macht. Weißt du?
Ja.
Die waren dann auch so vielleicht 15, 16, 17, 18, so bevor sie ihr erstes Volontariat irgendwo angefangen haben und fanden den, irgendwas triggert die Leute an dem tanzenden Jim Carrey, die Maske Jim Carrey, den Ace Ventura Jim Carrey, der dumm und dümmer Jim Carrey. Und in manchen Kritiken kann man so ein bisschen rauslesen, dass da nicht nur Sonic ein Nostalgiefaktor war, sondern auch der alte, fast vergessene Jim Carrey, der auch so eine Mid-90er-Figur war.
Ja, vielleicht haben die positiven Bewertungen auch ein bisschen was damit zu tun. Das hat schon ein bisschen was von so einer Kritikerborniertheit. Also, dass man immer gesagt hat, ja, die Filme waren alle nicht gut damals. So. Mhm. Also damals, heute, glaube ich, redet man anders über Ace Ventura auch Dumm und Dümmer und so. Aber damals war es immer irgendwie stumpf und irgendwie wird automatisch auch Schauspieler unterstellt, sie sind eigentlich nicht gut, das sind ja nur Komödianten und keine Schauspieler.
Ja.
Und als er dann mit Vergissmeinnicht, unsäglicher deutscher Titel, Eternal Sunshine, um die Ecke kam, war jeder so, oh mein Gott, er ist ja ein richtig guter Schauspieler. Mhm. Ich würde mal sagen, jeder, der vorher Ace Ventura mochte und so, hat das vorher schon gesehen. So.
Ja.
Aber dann mussten erst die Kritiker kommen und sagen, hier, der hat ja auch mal einen richtigen Film gemacht, mal was mit Wert so.
Ja.
Und ich glaube, das hat schon den Blick auf seine Person geändert so, dass auch irgendwie renommierte Kritiker mal gesagt haben, hey, das ist ja ein richtiger Schauspieler und jetzt macht er wieder was Albernes und alle sagen, oh, das kann er ja richtig gut. Aber das konnte er immer schon gut so.
Ja, das ist das Kuriose, wenn das denn irgendwie Full Circle geht und man ihn jetzt für seinen, in Klammern, Affentanz applaudiert.
Ja.
Und sagt, oh ja, das ist...
Aber das hat vielleicht mit diesem Ritterschlag zu tun, der ihm damals mit Eternal Sunshine und was hat er noch gemacht, so ein bisschen damals verabreicht wurde.
Kennst du eigentlich Ben Schwartz, den Typen, der Sonic spricht?
Nö.
Der hat so ein bisschen in Parks and Recreations mitgespielt, ist ein total guter Impro-Comedian, also wirklich ein Mensch, der ohne Skript total faszinierende Szenarios bauen kann. Der hat eine Netflix-Show, die heißt Middleditch and Schwartz oder Schwartz and Middleditch. Total, echt, ich bin nicht immer Fan von Impro-Comedy, aber das macht wirklich Spaß, den beiden zuzuschauen, wie sie aus dem Nichts quasi echt einen ganzen Film improvisieren. Er hat aber ja nie die großen Rampenlicht erfahren. Und ich freue mich jetzt einfach so, dass dieser Schwartz auf einmal eine Erfolgstrilogie unter seinen knochigen Hintern hat. Weil natürlich ist Sonic, wird das jetzt nicht nur eine Fortsetzung, es wird wahrscheinlich eine Trilogie. Weil wir haben schon immer geplant, Sonic, das kannst du nur in drei Filmen auserzählen.
Ja.
Die Sonic-Saga. Alle Filme werden nur noch in dreier Schritten gedacht.
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwas, was wir bequatschen können, oder wollen wir sonst in den
Film einsteigen? Vielleicht gucken wir das Ding einfach mal und reden dann einfach weiter, oder?
Ja, geilo. Ich freue mich wirklich extrem so. Ich habe extrem auch Sabbelwasser heute gefühlt getrunken. Ich freue mich, diese Videospieladaption jetzt, Reihe zuletzt Talk About, ich bin so aufgeregt, Let's Talk About Spandex zu ziehen.
Ja, du hattest auch ein kleines Päuschen, ne?
Ja,
Also ich meine, wir haben zuletzt gesprochen über, nee, wir haben für meinen Podcast gesprochen.
Ja, über El Buzo.
Ja, was?
Nee, die Busen-Lady, die Busen-Goff-Lady.
Ach ja, Elvira, ja. Ja. Ich vergaß schon, der Film war nicht so, blieb nicht so im Gedächtnis. Wobei der Podcast sehr unterhaltsam ist. Ich habe ihn mir selber nochmal angehört. Ich höre mir ganz gerne mal so eigene Sachen an, einfach um das so aufzufrischen, was man so getan hat und auch kritisch zu hinterfragen. Aber nee, also wer Bock hat, einfach mal bei Filme zum Dessert. Ich kriege jetzt unseren Podcast auch schon durcheinander.
Ich bin es verschmilzt.
Wieder reinhören. Letzte Ausgabe, sehr, sehr amüsant.
Nein, hat auch Spaß gemacht, wobei man immer gefühlt kurz vor der Cancellation ist, wenn wir so politisch inkorrekte Filme aus den 80ern gucken, wo dann halt auch viel mit sekundären Sexualorganen gespielt wird.
Ja.
Ich fühle mich dann. Ich muss danach erstmal duschen.
Ja.
Deswegen gucken wir jetzt einen Kinderfilm, verdammter Axt. Ich freue mich aber drauf. Sega, go.
Ja. Geil. Hat der Sonic irgendein Geräusch gemacht für den Übergang?
Weiß ja, aber den kann sich, der lädt sich doch zu oft immer so diese Rolle. Das war total falsch.
Ja, aber das ist doch schön. Dann laufen wir wieder.
Laufen wir wieder. Das war quasi der Hit des Jahres 2020. Einer der erfolgreichsten Videospielverfilmungen überhaupt. Und das Comeback von Jim Carrey. Jetzt nach flotten, ich glaube 98 Minuten, haben wir auch Sonic the Hedgehog 2020. Als gäbe es schon irgendwie eine vorherige Version. Hinter uns gebracht. Und Christian, bevor wir einfach mal den Plot abreißen, muss ich schon sagen, I feel conflicted. Um mal eine englische Phrase zu gebrauchen, okay, über den Film.
Conflicted ist interessant.
Ja, also ich
glaube, da musst du ein, zwei Wörter mehr zu sagen.
Ja, gleich. Ich will erstmal kurz, damit wir wirklich sagen, warum ich mich denn so conflicted fühle, mal in Sonic Eile, nicht in Windeseile, sondern in Sonic Eile, den doch sehr dünnen Plot umreißen. Also, du kannst mir gerne unter die Arme greifen. Nein, andersrum. Willst du es nicht einfach versuchen und ich greife dir unter die Arme, während ich noch meine Gedanken sortiere ein wenig?
Das kann ich gern machen. Also, Sonic ist am Anfang, der Film arbeitet sowieso sehr viel mit Input, der also auf den Zuschauer geballert wird.
Ja.
Also wir sind, der ganze Film findet eigentlich so quasi mit dem Ende an und Sonic spricht gleich zum Zuschauer und sagt so, hey, wie kommt es, dass Mr. Robotnik mich hier verfolgt in den Straßen von, wo sind sie da?
Ein blauer Igel auf den Straßen San Franciscos.
San Franciscos, genau, und alles fliegt in die Luft und wie bin ich hier eigentlich hergekommen und ich erzähle euch das mal, weil ich irgendwie so schnell drauf bin und ich bin eh viel auch so. Ich
kann auch nebenbei eine Geschichte erzählen.
Genau, und dann Rücksprung, Sonic ist auf seinem, ist ja nicht mal sein Heimatplanet, er ist auf so einem anderen Planet und der, ja, sieht so ein bisschen aus wie das Sega-Videospiel,
genau,
damals.
Genau, also
so
eine ziemliche Pastiche eines Sonic-Levels, sogar mit so einer Looping-Nummer und einer Rampe, all die schönen Sachen, die man kennt.
Genau, auf jeden Fall fliegt er da durch und dann ist da so eine Eule, die offenbar auf ihn aufpasst und sagt, hier, du darfst deine Kräfte nicht so einsetzen, weil andere wollen die irgendwie haben, weil du so viel Energy hast und naja, in dem Moment klopfen die Bösewichter an, die Eule versucht Sonic zu retten, wird angeschossen, kann ihm noch so einen Haufen Ringe mit auf den Weg geben und sagen, hier, du musst jetzt irgendwie in andere Welten fliegen und so, naja, lange Rede, kurzer Sinn, zack, er ist auf der Erde, lebt hier unter Menschen, ohne sich zu zeigen, beobachtet die Menschen, fühlt sich denen so nah, aber es ist, außer so einem Trunkenbold im Dorf, weiß keiner von seiner Existenz. Und dann kommt aber der Fall, weil er sich so einsam fühlt, dass er so viel Energy rausballert, dass er so...
Das ist so ein pubertärer Samenstau, weil er ja auch gefühlt, genau, irgendwie so ein 15-Jähriger ist und irgendwie explodiert es da auf so einem Sportfeld.
Genau, und er setzt halt den Strom so der ganzen Gegend lahm und so. Und naja, auf jeden Fall sagt er, also du musst schon sagen, ein paar Gags sitzen ganz gut. Und
ja,
der, wenn er sagt, ach, das hat hoffentlich keiner mitbekommen. Und man sieht dann schon so das amerikanische Government da,
ja,
irgendwie am Überlegen, was sie jetzt machen. Auf jeden Fall schicken sie so eine etwas berüchtigte Person, um rauszufinden, was da los ist. Und die gespielt Mr. Robotnik.
Dr. Robotnik?
Professor Robotnik.
Oh ja, so der war
gespielt
höher.
Von Jim Carrey, der so eine Armada an Drohnen und sonst wie Flugobjekten hat und also offenbar ein ganz grandioser Wissenschaftler ist.
Ja.
Der auch
in den privaten Militärsektor gegangen ist. Der ist ja so eine Art Blackwater-Allegorie, also jemand, der nicht wirklich dem Militär untersteht, der aber vom Militär dazu gekauft wird.
Genau. Und der braucht auch nicht lange, um rauszufinden, okay, wir haben es hier offenbar mit einem, weil er auch Fußspuren gleich findet,
ja,
und so, mit einem Wesen zu tun, das so auf der Erde nicht existiert. Und dann flüchtet Sonic zu dem Polizisten im Dorf, zu dem er sich auch sehr verbunden fühlt, zu Wie nennt er ihn immer? Donut?
Den Donut King oder sowas?
Donut King
Donut
und so.
Commander,
ja, weil der Polizist so die Marotte hat, wenn er sich langweilt auf den Straßen, dass er dann irgendwie einen Donut spricht und naja. Auf jeden Fall wären das dann so Freunde wider Willen, weil der Polizist ist natürlich in der Bredouille, dass er da dem Alien Unterschlupf gewährt und das Alien hat dann, weil er von ihm angeschossen wurde, kompliziert seine Ringe nach San Francisco geschickt.
Genau. Er hat sich quasi ausgesperrt, indem er ein Portal geöffnet hat und dann sind die Ringe, also seine kleine Beuteltasche mit den Ringen, ist quasi schon mal vor nach San Francisco geflogen und er ist halt in diesem Nest irgendwo nirgendwo hängen geblieben.
Und dann kommt es halt zum Roadmovie-Teil so ein bisschen, die beiden Freunde wider Willen, so kann man es eigentlich noch nicht mal nennen, weil da ist nicht viel Reibungsfläche. Nö. Die machen sich dann auf, die Ringe wieder zu finden, halten irgendwo an so einer Raststätte, wo dann auch so eine fast schon Titty-Twister-eske Kneipe ist, wo Sonic unbedingt rein möchte.
So eine Faszination. So, ich hätte mich als Heranwachsender in die Hosen geschissen, wenn da irgendwie Leute Wheelies egal, hat eine Faszination für ihn.
Genau, auf jeden Fall werden sie gejagt von dem Professor und das ist so die Story. Dann passiert im Prinzip das, was man erwartet.
Genau, inklusive großen Finale, was sie denn doch wieder in ihre Heimatstadt zurückzieht. Über das Finale können wir dann ja nochmal sprechen. Und über die doppelte Tür zu einem Sequel. Es ist fast so, als hätten sie damit gerechnet, dass sie da eventuell 3,50 Mark mit verdienen. Sonst hätten sie nicht eine Doppel-Sequel-Tür aufgemacht. So, und jetzt zu dem, warum ich mich da konfliktet fühle und immer noch versucht bei mir selber meine Gefühle auszulesen, ob das nur mit einer tiefen Nostalgie für diese Figur und dieses Universum zu tun hat oder ob ich den Film wirklich genuin okay fand. Weil eigentlich sind alle Bauteile schablonhaft malen nach Zahlen. Sogar so, oh, jetzt kommt der Durchhängeteil, wo sie sich irgendwie zwangsweise annähern müssen, der hyperaktive Spring ins Feld und der Korb und so weiter und so fort. Das war schon alles extrem schablonenhaft.
Ja.
Aber irgendwas hat den Film dann doch immer, für mich zumindest, über den Level gehalten, dass ich denke so, aber es ist jetzt nicht, das sind jetzt keine verschwendeten 90 Minuten oder sowas. Und klar ist das ein Kinderfilm, deswegen kann ich den nicht ganz bösartigen oder ganz anarchischen Humor erwarten zumindest. Die Erwartungshaltung hatte ich da noch gar nicht. Aber auch die Gags, die sie teilweise schreiben, sind eigentlich die Gags, wo man hingeht. Trotzdem lacht man. Vielleicht, weil da Talent hintersteckt, ich weiß es nicht. Und die Inszenierung ist jetzt ja auch nicht super inspirierend von dem Jeff Fowler.
Absolut nicht.
Und trotzdem muss ich sagen, also, und da bin ich gerade noch dabei, den Prozess, den erlebst du jetzt live mit sozusagen. Okay. Ob das jetzt nur ist, weil ich sage, den Blauen, den kenne ich schon seit 20 Jahren. Über 20 Jahren.
Okay.
Was sind denn deine ersten Impulsgedanken?
Also ich muss gestehen, ich habe zu Sonic überhaupt gar keinen wirklichen Bezug. Mhm. Also ich kenne das Videospiel. Ich habe das immer als diese blaue Figur, die sich da irgendwie zum Ball macht und durch die Levels piest, wahrgenommen, aber nie als Charakter. So. Mhm. Mag vielleicht daran liegen, dass ich auch nie die Fortsetzung gespielt habe, wo das womöglich ein bisschen, weil so Sonic und Tails, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe das nie gespielt. Also das Sega war irgendwie immer, hatten irgendwie andere, aber ich nicht. Ich war immer so das Nintendo-Kind so. Deswegen habe ich da nicht wirklich so einen persönlichen Bezug zu. Und finde das auch schwierig, so eine Figur, die so für mich so ohne wirkliches Leben ist, so irgendwie sozusagen, so müsste sie sein, weil ich kann jetzt auch nicht herleiten, wie Sonic eigentlich sein müsste.
Also du
müsste,
hättest
so.
Quasi gar nicht die Nerd-Autorität zu sagen, das würde Sonic niemals tun, kommt mit, wir verlassen den Kinosaal. Nee,
im Falle von Sonic bin ich da echt raus. So. Von daher habe ich damit erstmal grundsätzlich kein Problem.
Ja.
Ich fand den Film auch extrem generisch. Der versucht ein unglaubliches Tempo irgendwie vorzulegen und stolpert dann halt wirklich, ich weiß nicht genau, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ich schätze mal nach einer halben Stunde ungefähr, wenn sie so auf ihrem Roadtrip sind.
Ja.
Da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, da fehlt denen so ein bisschen der Zug. Also du hast irgendwie etabliert, irgendwie, die sind jetzt irgendwie, die müssen jetzt zusammenarbeiten. Mhm. Du hast da den Professor, der sie jagt. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo Sonic unbedingt in diese Kneipe möchte, weil er diese Liste hat mit Dingen, die er gerne auf der Erde noch erledigen möchte. Und da hatte ich schon den Eindruck, da ist so diese Figur auch out of character, so, weil der hat sich jetzt irgendwie so lange irgendwie vor der Menschheit versteckt. Ja. Diesen Drang, jetzt irgendwie rauszugehen und sich einfach in eine Kneipe zu setzen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So. Also was jetzt so die Figur angeht, warum da plötzlich so ein Umdenken stattgefunden hat. Und dann auch nicht wirklich in Disguise, sondern offenbar, also da sind ein paar gute Gags drin, so, auch wenn der Polizist erzählt, so, ja, das ist hier
das ist eine seltene Hautkrankheit.
Seltene Krankheit, die der hat, so funktioniert in dem Moment, weil so absurd ist, so.
Er hat zu dem Zeitpunkt auch so eine Art Sombrero-Cowboy-Hut an und
ja, und Sonnenbrille, was natürlich, wenn man aussieht wie Sonic, ja, totaler Quatsch ist. Aber dann ist diese Szene auch so inszeniert, dass man sich wirklich fragt, warum wundert sich nicht einer in diesem ganzen Laden, wenn sie auf der Tanzfläche tanzen und die ganze Zeit da irgendwie präsent sind. So. Die sind nicht irgendwie 2 Minuten da drin, sondern einfach gefühlt die ganze Nacht so. Und das hat, ich fand, das hat dem Film, obwohl das irgendwie die ganze Zeit auch irgendwie Tempo hatte und so, ich fand, das hat ein bisschen den Zug genommen. Weil diese Jagd, um die es eigentlich geht, die war so aufgehalten. Man fragt sich, warum ist der Professor nicht schon längst da? Warum muss man sich jetzt mit so auch nicht uninteressanten Albernheiten irgendwie abgeben? Aber irgendwie war das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand, der Film hat da echt Zug verloren und hatte auch immer wieder das Problem, weil er jetzt wahrscheinlich auch nicht eine Action-Szene aneinander rein wollte, sondern auch diese Verschnaufpausen natürlich irgendwie braucht. Aber ich hatte den Eindruck, die war nicht so sinnvoll genutzt. So. Grundsätzlich fand ich den Humor gut. Also ich fand, da waren gute Gags drin. Also war auf jeden Fall ganz gut geschrieben. Also ich glaube, für so eine für das, was Sonic eigentlich sein möchte, ist das schon ein guter Film. So.
Mhm.
Das wäre so mein Fazit. Ich finde ihn trotzdem nicht so überragend, was aber vielleicht auch daran liegt, dass das Ziel so hoch ist.
Ja, also wenn du sagst generisch, würde ich halt sagen, so generisch plus. Also würde ich dem Film doch noch irgendwo geben. Und ich würde sogar nicht mal 100% unterschreiben, dass jeder Gag richtig gut geschrieben ist. Also, manche Gags transportiert der Ben Schwartz einfach irgendwie einigermaßen gut. Mhm. Und manche Gags werden einfach komplett von Jim Carrey getragen. Also diese Nummer von wegen, es gibt eine Szene relativ am Anfang, so da wird er mit so einem Militärgeneral konfrontiert und er möchte diesem General gerade beibringen, dass er jetzt das Kommando übernimmt. Mhm. Und das ist vom Writing her eigentlich eher so ein bisschen nervig. Und das ist dann einfach Jim Carreys Interpretation und Delivery zu verdanken, dass das dann doch so ein bisschen Spaß macht. Dieses Wrong! I'm the Big Honcho. Jim Carrey-Haftigkeit.
Ja, aber ich muss sagen, haben die schon echt gute Leute zusammengesucht. Also ich mochte den auch, ich muss jetzt seinen Namen nachgucken, weil ich den nicht kenne, den James Marsden.
James Marsden, das ist Cyclops aus den X-Men-Filmen.
Ah, okay.
Da kannte ich den her.
Tom spielt, hat diesen Polizisten. Fand ich auch lustig. Ich meine, da hat man so ein, zwei Momente natürlich gemerkt, dass der da irgendwie ins Nichts spielen musste, weil Sonic natürlich nur so ein CGI-Charakter ist. So. Mhm. Aber die hatten eigentlich alle ganz gutes Tempo und auch ein paar gute Gags. So. Also Jim Carrey hat natürlich am meisten Faxen gemacht und so. Aber da hat vieles gut funktioniert. Also ich glaube, gerade mit seinem Charakter mehr hätte man da gar nicht rausholen können, bin ich der Meinung. Also auch dieser Moment, wenn er am Schluss rumdanzt, haben sie da teilweise auch in den Trailern verwurschtelt und dann da so ein Kollege irgendwie mitwippt und ihm da sein.
Ist aber auch
für
den Regisseur, glaube ich, richtig dankbar, wenn er einfach sagt, jetzt machen wir die Jim Carrey-Tanzmontage.
Ja, und er bringt ihm so einen Ziegenmilchshake oder so, meint, so möchten sie auch. Und man denkt so, jetzt ist er sauer auf ihn. Und natürlich, weil er ist fantastisch. Sie machen die Besten.
I like the way you do it. Yeah.
Ja, das ist schon ganz groß. Das ist schon gutes Komikpotenzial. Aber wie du schon sagtest, die Story ist fad, leider. Sehr, sehr fad.
Ja, komplett schablonhaft und auch nicht aufgebrochen und auch nicht, also auch diese super Slow-Mo-Szenen, die, wenn so ein Speedstar Speed aufnimmt, hat man jetzt auch schon in diversen Superheldenfilmen ja einfach auch schon besser gesehen. Und ich würde jetzt einfach auch behaupten, dass für mehr Action-Pieces, was der Film tatsächlich dann, glaube ich, auch irgendwie gebraucht hätte, denen so ein bisschen das Budget gefehlt hat. Weil im Grunde haben wir ja, und das ist ja für so einen High-Speed-ADHS-Kinderfilm dann doch relativ wenig, nur 3 größere Action-Pieces. Also einmal fährt denn so ein Auto dauernd auf dem Highway hinterher und die machen das Auto immer noch eine Ebene Dollar kaputt und dann kommt, die kriegen es trotzdem nicht klein. Dann die riesengroße, ne, das obligatorische, der ganze dritte Akt ist eine Schlacht und diese Kneipennummer. Das sind ja die drei Action-Szenen sozusagen. Und das ist ja jetzt bei anderen, auch bei Kinderfilmen oder auch bei anderen Kinderabenteuerfilmen oder egal wie man es nennen möchte, auch bei Despicable Me oder sowas, da passiert so eine Sequenz alle 10 Minuten. Aber vielleicht hat er das Budget halt nicht zugereicht. Ich glaube, es war nämlich gar nicht so riesig, was denn den Erfolg umso schöner gemacht hat. Und wenn ich gar nicht so riesig meine, rede ich so von 75 bis 80 Millionen Dollar.
Ja, was natürlich in Blockbuster-Relation schon gar nicht mehr so viel ist, das stimmt schon. Ja, das mag der Grund sein. Ich glaube, das ist ein bisschen mein Problem, auch grundsätzlich häufig mit Superheldenfilmen, wenn die halt so Superkräfte haben. Superman ist für mich immer so ein Paradebeispiel. Mhm. Der kann eigentlich alles. Und Sonic ist, wenn er so schnell ist, dass eigentlich die Zeit stillsteht und er anfangen kann, Leute irgendwie noch in Klopapier einzuwickeln und dann auch noch immer den Gag bringt, dass er dann nochmal sich irgendwie 3 Sekunden langweilt und so. Mhm. Dann ist er eigentlich ja schon so nahezu unverwundbar in meinen Augen. Und dann ist es teilweise auch, also auch diese Autoverfolgungsjagden, also wenn man mit Logik rangeht, fragt man sich immer, wofür eigentlich? Weil Sonic wäre ja irgendwie schon 1000 Meilen entfernt, wenn er einfach irgendwie zu Fuß unterwegs wäre.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wenn die Fähigkeiten dieser Protagonisten zu hoch sind, dann steht das irgendwie so ein bisschen im Plot im Weg, weil man natürlich schon sich fragt, wie soll denn so ein Professor eigentlich so einen Sonic ausschalten können? Die gehen dann halt den Weg, sie finden, ja, was ist denn das? Ein Stachel von ihm.
Und
dann nutzt er die Energie von dem Stachel, aber auch das hat jetzt nicht so die Mega-Weapon irgendwie zur Folge.
Ja. Also er kann mit ihm mithalten, so. Also er hat keinen Kampfvorteil.
Genau. Er ist dann so ein bisschen schneller, als er sonst wäre oder irgendwie so, aber ja, das ist, glaube ich, steht eben aber grundsätzlich im Wege. Da stand schon im ersten Superman so ein bisschen im Wege. Spätestens wenn er dann die Zeit zurückdreht, um Lois Lane zu retten. Da war ich auch schon immer so, ich dachte, oh, come on, das ist jetzt irgendwie, das ist eine zu krasse Kraft,
so
manchmal in meinen Augen. Und ich mir denke, okay, aber was soll denn jetzt Superman noch im Weg stehen, wenn er alles kann? So.
Ja, wenn du solche Halbgötter hast, musst du eigentlich fast philosophisch diesen Charakter angreifen. Aber wie willst du Sonic erstmal, also dafür ist der Charakter Sonic, der ja wirklich nur auf 3 Tugenden basiert, nämlich so leichtes ADHS, eine Liebe für Fast Food und seine roten Sneakers, also tiefer ist der Charakter ja nicht, also rote Sneaker meine ich damit, er ist ein High-Konsument-Teenager. Den kannst du noch nicht mit einer großen, von wegen, du bist der Letzte deiner Art, und also den kannst du noch nicht so psychologisch angreifen. Und klar, wenn es in dem Sinne ist, von wegen, wir fordern ihn in seiner Paradedisziplin heraus, und dann kann er sich noch selber wiederbeleben durch die Macht der Freundschaft, dann hast du nicht gesehen, dann ist das im klassischen Sinne kein spannender Konflikt. Also du sitzt hier in diesem Film nicht so, oh Gott, wie wird Sonic denn da jetzt rauskommen? Wie aus dem Kaffaffel.
Ja, und ich glaube, das ist aber was, das dramaturgisch einfach Probleme verursacht, weil normalerweise hast du ja so eine Journey.
Ja.
Und dann sind da, werden sie vor Probleme gestellt, so. Und hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja, man hat da irgendwie so eine Journey, aber so wirkliche Probleme gibt's da eigentlich nicht. Irgendwann ist halt der Professor mal da, dann ist er wieder weg, dann ist er wieder da. Also es ist so, es ist halt sehr, sehr wenig so.
Das stimmt.
Um daraus Spannung zu ziehen. Und ich fand jetzt auch, obwohl da nur, was sagtest du, 97 Minuten
geht? Ich glaube 98 oder 97,
ja. Ja, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, der ging bestimmt 2 Stunden so.
Ja, das liegt daran, dass er nur 3 Action-Pieces hat. Also das original, glaube ich, liegt das daran, dass man, und dann siehst du halt so eine Sache von wegen, und klar, das ist ein Kinderfilm und das ist ja bestimmt auch an Leute gerichtet, die so eine Szene noch nicht so oft gesehen haben. Einerseits ist es ein Kinderfilm, weil der baut ja schon auch sehr stark auf Nostalgie. Also wenn ich jetzt ein 8-jähriges Kind wäre und hatte noch nie einen Sega in der Hand, will ich dann unbedingt Sonic sehen oder will ich dann die Einhörner sehen? Oder ich weiß nicht, was gerade hip ist bei den Kleinsten unter uns.
Na, ich hatte schon den Eindruck, dass sie mit dem Sonic schon junge...
Ja, auf jeden Fall, ne? Aber irgendwie Kids gleichzeitig abholen. Ist es komisch, weil es gleichzeitig so ein urnostalgisches, das hast du ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, so ein 90er-Jahre-Produkt ist.
Ich glaube, die Idee ist schon, beide abzuholen. Das ist ja der große Unterschied, würde ich sagen, zwischen dem deutschen Kinderfilm, wo immer nur gedacht wird, wir müssen jetzt irgendwas mit Pferden oder irgendwas machen, um Kinder abzuholen. Mhm. Ich glaube, die Amerikaner denken da sehr viel zielgenauer. Die sagen, okay, wir holen jetzt die jungen Leute ab mit so einem süßen kleinen Sonic und so einer Quatschgeschichte und gleichzeitig aber auch die Eltern, die Jim Carrey damals irgendwie cool fanden in den 90ern, die damals das Videospiel gedaddelt haben. Und dann gehen sie einfach gemeinsam ins Kino und geben halt dann für 5 Kinokarten da 100 Euro aus mit Popcorn.
Quasi für Kinder ist es mein erster Abenteuerfilm und für die Eltern ist es erträglich genug, weil
sie sich an irgendwas klammern können. Das ist dann so ein gemeinschaftliches Erlebnis und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
So. Ja, was ja auch erklären würde, warum der so wahnsinnig erfolgreich war. Und dann halt noch so ein globaler Erfolg.
Ja, und ich glaube natürlich, dass du, wenn du natürlich Familien erreichst, dann gehen eben nicht nur die beiden Eltern ins Kino, sondern nimm auch dann die beiden Knirpse mit oder so. Ja, oder vielleicht noch einen Freund oder so. Und dann hast du gleich...
Und Sonic ist ja auch universell süß. Der ist in China süß, wie er in Amerika süß ist. Und das ist heutzutage auch schon irgendwie sehr wichtig.
Das sowieso. Und ich habe auch den Eindruck, der hat halt... Also ich finde, der sieht nicht aus wie das, was auch im Film kurz zu sehen ist aus diesem alten Sega-Spiel. Also irgendwie habe ich mir Sonic irgendwie immer anders vorgestellt. So, keine Ahnung wie, aber... ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst, wenn du irgendwie das erste Videospiel in schlechter Qualität gespielt hast, wie jetzt Monkey Island und so, und später dann die Fortsetzung siehst oder auch Larry oder irgendwie ja, eine HD-Version davon und dann denkst du dir so, nee, irgendwie habe ich immer gedacht, dieser Pixel-Matsch, der sieht irgendwie anders aus, irgendwie cooler so und nicht so jung und nicht so dies und nicht so das und so.
Verstehe ich vollkommen.
Und so ein bisschen habe ich das auch bei Sonic, wo ich denke, keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe, aber doch irgendwie was anderes als jetzt im Film. Ich kann auch nicht mal sagen, dass das besser war, was ich mir vorgestellt habe. Es war einfach irgendwie diffuser so.
Ja, verstehe ich, wobei sie schon irgendwie das mit, also du kannst dich ja nur auf diesen Pixel-Matsch irgendwie beziehen und da finde ich manche Stilentscheidungen, wie zum Beispiel diese großen Augen und dass die Stacheln auf seinem Rücken nicht so einzelne Stacheln sind, die man ausanimiert, sondern so wie so drei, wie soll man das sagen, wie so drei Irokesen-Dinger
auf dem
Rücken.
Ja, es ist eine Mischung aus Haar und Stachel. So.
Ja, genau. Das, also anstatt zu sagen, nein, das ist doch ein Igel, wir müssen jetzt jeden Stachel einzeln animieren, hat er drei so Bulken irgendwie auf dem Rücken. Das fand ich schon ganz okay. Nee, was ich halt sagen wollte, ist, warum der, glaube ich, nicht wie 97 Minuten bei uns wirkt, ist halt, weil wir haben halt schon 500 Mal die Szene gesehen, Freundin des Hauptcharakters wird eingeweiht in das Geheimnis, dass Hauptcharakter ein Alien als Buddy hat.
Ja.
Und da musst du da halt durch. So, ja. Jetzt kommt dieser Takt.
Ja. Es ist einfach total generisch, der Plot.
Super schablonhaft, also super. Und die versuchen nicht mal, das ist jetzt der Sega-Twist oder so. Oder, der Wink-Wink, was Toy Story beispielsweise manchmal noch hinkriegt, da noch einen Haken drin zu schlagen. Kein Attempt.
Da gibt es auch nicht mal den Versuch, würde ich sagen. Nee. Also den habe ich nicht gesehen. Das ist wirklich, also man kann es auch so wirklich unterteilen. Dieser erste Moment irgendwie, ist, was Sonic möchte, der möchte eigentlich Freunde, so, das löst ja eigentlich auch das ganze Dilemma aus, dann werden die so Buddies wieder willen, so, dann müssen sie irgendwie flüchten, dann müssen sie diese Ringe zurückholen, das ist wirklich schablonhaft, von A nach B nach C und Jim Carrey ist eigentlich nur der Bösewicht, der Sonic irgendwie ja entweder vernichten möchte oder halt als Versuchskaninchen irgendwie einfangen so.
Ja.
Und mehr will der halt irgendwie auch nicht, außer dass er verrückt ist. So, ich könnte mir vorstellen, dass es in der Fortsetzung viel spannender wird, wenn da so eine persönliche Fehde zum Beispiel ist, wenn der Professor zurückkommt und so. Könnte ich mir vorstellen, dass man mehr daraus machen kann.
Ja, lass mal über das Finale reden. Also es geht ja darum, lernt unser Held irgendwelche neuen Tricks und besiegt dadurch die Bedrohung. Und die Idee immer des ganzen Films war, dass unser Videospielheld lernt. Ja, was lernt er? Also ihm wurde immer gesagt, flüchte, geh. Und jetzt lernt er zum ersten Mal, nein, ich bleibe.
Ja.
Das ist doch seine Arc sozusagen. Ja. Was er anstattdessen tut, ist diese Ringe, die immer ein Fluchtwerkzeug waren, im Sinne eines Portals, fast schon als offensive Waffe zu benutzen, um den Bösewicht sozusagen auszusperren. Was wahnsinnig grausam ist, by the way, weil er weiß nicht, ob der eventuell diese Atmosphäre, der wird auf so einen Pilzplaneten verbannt.
Mushroom Planet, ja. Ich fand es was ein bisschen schade, dass das am Ende wirklich so ein visualisierter Mushroom Planet war. Also ich fand die Idee, dass das so ein Verweis auf Super Mario
ist. Fand ich auch sehr witzig. Also gemeint, als ob witziger. Das ein Mario-Diss ist.
Dass ja, da ja dass er keinen Bock hat, in die Mario-Welt zu gehen. So.
Ja, das wäre natürlich, das wäre hervorragend. Wie gesagt, ich empfehle nochmal das Buch Console Wars, wo es genau auch um solche Sachen geht, dass das Sonic auch manchmal kommentiert hat, wie lahm und wie langsam Mario ist als dicker, behäbiger Klempner. Hm. Genau, und er sperrt ihn aus. Das ist so die philosophische Reise. Und der Tom, gespielt von James Marsden, lernt, mach keine Karriere, sondern bleib da, wo du bist.
Ja.
Und Dr. Robotnik lernt wahrscheinlich gar nichts, außer dass er jetzt eine persönliche Fehde hat zu Sonic. Und wir sehen am Ende noch, der findet sich irgendwie auf diesem Planeten zurecht, auf diesem Pilzplaneten, ist nur jetzt wirklich vollkommen verrückt geworden.
Ja, ja.
Ich überlege gerade, wo ist die Hero's Journey und was ist das so, was eventuell sogar Kinder da mitnehmen sollen?
Naja, man.
Oder ist die Nachricht einfach Friendship?
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Main, der Hauptpunkt so. Also wenn Sonic so am Ende nochmal seine Superkräfte kriegt, weil sein neuer Kumpel Tom jetzt gesagt hat, hey, wir sind irgendwie Freunde. Das war ja so ein bisschen der Goal-Ziel von Anfang an, für Sonic irgendwie endlich mal einen Freund zu finden, weil er sonst, und das war am Anfang auch ein bisschen lustig gelöst. Ich fand, das hat sich etwas wiederholt, dass er immer nur mit sich selber gespielt hat und eigentlich immer sich selber so seine Freunde war. Er hat dann ja auch zusammen irgendwie
Baseball gemerkt, dass er ein Problem damit hat, so allein zu sein. Der gaukelt ja auch so eine Psychologen-Session vor, was ich sehr witzig, aber gleichzeitig sehr traurig fand. Also das heißt, er erkennt, dass er ein psychisches Problem hat sozusagen und musste auch mit sich selber reden.
Genau, und dann will er halt einen Freund haben. Und es ist halt total offensichtlich in dem Moment, wo am Anfang auch schon der Tom eingeführt wird, dass die Freunde werden. Und da ist der Film leider ein bisschen einfach zu vorhersehbar in meinen Augen. Also so ein bisschen more edgy. Der hätte sich auch einfach mit der Tochter von der Schwester von ihr oder wer war das, die ihm die Turnschuhe schenkt.
Ja, ja.
Vielleicht hätte das auch einfach das Friendship-Vehikel werden können. Hatte ich für einen Moment gedacht, dass das irgendwie auch nett wäre, weißt du?
Ja.
Dass sie ihm einfach irgendwie neue Turnschuhe schenkt, die Kleine. Und irgendwie so, eben nicht das, was man die ganze Zeit vorausahnt. Aber dann ist es doch irgendwie der Tom. Und dann hat er am Schluss einmal kurz dann die mega super Kräfte einfach nur aus Friendship. Und das ist natürlich auch so ein Moment, der auch gut funktioniert in dem Film. Denkst du auch so, ja, jetzt all power dank Friendship. So.
Und ja, sowas funktioniert. Also es ist natürlich, das ist total mal nach Zahlen so diese Szene. Aber auch wo die ganze Kleinstadt, und du hast viele, ähnlich wie wenn du durch Springfield oder so läufst, du hast viel von dieser Kleinstadt tatsächlich noch kennengelernt. So von wegen von dem alten Sufski, von dem 7-Eleven Besitzer und den Hilfs-Sheriff, der auch ein bisschen trottelig ist, die hast du alle kennengelernt und die kommen alle zum Finale zusammen. Und obwohl die Sonic ja gar nicht kennen, reicht denen quasi Toms Wort, dass Sonic gut ist, dass die sich alle diese Kleinstädter gegen den Regierungsapparat gegenstemmen.
Ja, die tun leider nicht viel, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, man
aber
weiß,
diese Note funktioniert,
ist,
also mir wurde da ein bisschen wohl, jetzt ist ja auch immer so in diesen Spider-Man-Filmen, wenn die ganzen Zivilisten New York sagen, das, wenn du dich mit Spider-Man anlegst, dann kriegst du es auch mit uns zu tun, also das sind halt Noten, die kannst du bei mir immer spielen, dann sage ich, ja gut, das ist,
das höre ich auch toll. Gerne. Also ich hätte mir, glaube ich, fast gewünscht, dass sie mehr dafür gesorgt hätten, dass der Professor irgendwie in Schach gehalten wird, weil die machen ja eigentlich leider nicht sehr viel.
Nee.
War ja ein bisschen reduziert auf den Gag nach dem Motto, hier gab es nichts zu sehen. Wir haben nur gesehen, dass ein blaues Alien gegen so einen verrückten Professor in so einem Roboter irgendwie gekämpft hat. So. Funktioniert auch immer der Gag, aber ist halt auch total abgedroschen eigentlich so.
Wenn wir schon über den verrückten Professor und Roboter reden, ich finde das tatsächlich relativ gelungen, diesen Vergleich herzustellen. Also im Videospiel hüpfst du ja auf so Roboter drauf. Und dass der Film behauptet, das sind Drohnen. Ja. Also weißt du, ich finde ich finde das mit den Drohnen irgendwie schöner, als wenn das Mechs oder Roboter oder Panzer oder sonst was gewesen.
Ja.
Also diese Bedrohung Drohne, was ja auch irgendwie was sehr Zeitgeistiges ist und dann gleichzeitig sich an das 90er-Jahre-Spiel zu erinnern, wenn ich da auf so Metallhaufen gehüpft bin, war das ja wahrscheinlich auch eine, also es könnte
durchaus eine Drohne sein. Ja, ich fand den Film erstaunlich modern. Ich glaube, ich hatte mich irgendwann mal zwischenzeitlich gewundert, dass sie auch wirklich alle keine Handys haben oder so. Hm. Das wird dann, glaube ich, einmal in so einem Nebensatz erklärt, dass Tom das weggeschmissen hat, weil er nicht getrackt werden möchte. Andererseits ruft er ja auch seinen Kumpel in der Polizeiwache an und dann denkt man sich auch so, ernsthaft, jetzt wussten sie nicht, wo sie sind. Mit jetzt dieser ganzen Hightech-Technik ist halt auch ein bisschen so, geht so glaubwürdig, aber whatever. Funktioniert ja alles soweit.
Unbedingt. Ansonsten ist halt Jim Carrey manchmal einfach unleashed. Ich würde jetzt gerne wissen, ich würde jetzt gerne irgendwie mal extra Material danach suchen, ob man eventuell einfach Jim Carrey manchmal hat Jim Carrey sein lassen. Oder hast du das Gefühl, das musste unbedingt alles in der Rolle stattfinden? Oder sie haben einfach nur Jim Carrey erklärt, alles klar, du bist ein Bösewicht mit einem lächerlichen Bart.
Oh, ich weiß nicht. Also es war schon viel von dem Jim Carrey, den man halt damals irgendwie kannte.
Ja.
Also wie gesagt, in seiner Hochzeit Maske, Dumm und Dümmer, Ace Ventura. Da kam er schon sehr nah dran. Also ich kann mir vorstellen, dass es so eine Mischung war aus wir kennen, wie viele seiner Gags funktionieren. Ich bin auch der Meinung, ich kann gerade den Moment nicht sagen, aber dass er sich einmal auch ein bisschen selbst zitiert hat in einem Moment, da hatte ich wirklich den Eindruck, okay, den Gag kenne ich auch so. Aber das fand ich schön. Also das hat halt gutes Timing gehabt so. Aber ich glaube, der ist auch jemand, der kann das ja auch. Der hat ja auch viel Saturday Night Live mitgemacht und so. Also ich glaube, Timing macht ihm keiner was vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine Mischung gemacht haben. Das machen sie, glaube ich, häufiger. Also auch, weil es diese Animationscharaktere angeht. Nicht, dass sie so Charakter total durchanimieren und dann halt erst so einen Sprecher dafür irgendwie buchen.
Ja,
sondern
sekundenhaft drauf muss auf die Bewegung, ja.
Ich glaube, mittlerweile sind sie schon an dem Punkt, wo sie wissen, das fühlt sich mehr mit Leben, wenn man auch vorher so einen Actor schon kennt, mit dem solche Sachen spricht und spielt und dann auch erst sozusagen in diesen Animationsprozess dann auch erst finalisiert, so, dass das alles viel lebendiger wird. Also ich hatte schon den Eindruck, das haben sie hier viel gemacht, weil sonst wäre das nicht so, auch dieser Sonic-Charakter nicht so lebendig. Ich fand, das haben sie gut gelöst, also da kann ich jetzt auch nicht viel...
Gut, dass wir zum Sonic-Charakter kommen, weil es wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, fandest du den nervig oder fandest du den gut getroffen oder irgendwelche Wörter zu Ben Schwartzes Performance?
Also wie gesagt, ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug zu dem Charakter. Also ich kann jetzt nicht sagen, so habe ich ihn gesehen
und
so habe ich ihn
jetzt
hier bestätigt gesehen
oder
nicht.
Nehmen,
aber ich fand, die haben ganz gut die Mischung getroffen von, der hat mich jetzt nicht genervt und gleichzeitig ist er ein bisschen hyperaktiv.
Genau, und das ist das Kunststück, weil hyperaktive Charaktere sind ja so nervig.
Ja, und die haben ja meistens auch einen Gag draus gemacht. Die haben jetzt nicht gesagt so, okay, jetzt leidet der Tom drunter, dass der so einfach auch nicht auf ihn hört, so, sondern er ist dann, sagt er im Auto, wir müssen da jetzt zu diesem Rubberball-Game und dann guckt der Tom sich um, dann ist er weg und dann ist er aber wieder da und sagt so, das Spiel war doch nicht so toll, so. Mhm. Und dann aber nicht mehr, sie machen da nicht so ein Drama draus und das fand ich irgendwie ganz okay, also das fand ich schon in Ordnung. Also der Sonic wirkt halt auch sehr sympathisch, so, vielleicht hätte man sich sogar noch mehr aus dem Fenster lehnen können, aber... Weil er macht ja einfach nie was, was jetzt Tom wirklich in Bedouille bringt. So. Selbst
der ist nicht eine wirkliche Pain. Ja, das stimmt.
Ja, also selbst in der Bar ist es ja eigentlich Toms Entscheidung mehr oder minder, dass die beide da bleiben. Das ist jetzt ja nicht auf den nervigen Charakter zurückzuführen, der jetzt unbedingt irgendwie das jetzt erleben möchte und auf keinen Fall. Und das ist ja alles überhaupt nicht gegeben. So. Ich glaube, da hätte man sich fast noch mehr... Man hätte ihn fast noch ein bisschen nerviger zeichnen können, glaube ich.
Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass die unendliche Dankbarkeit des Sonic-Charakters dazu beiträgt, dass das nie für uns als Zuschauer nerviger abkippt. Also er ist genuin dankbar, wenn er eine Runde Square dancen kann. Er ist genuin dankbar, einfach nur, wenn er ein bisschen länger Fernseh schauen darf. Und oder wenn sein, wie heißt das im Englischen, sein Beansack, also sein Sitzsack irgendwie gerettet wird.
Also er ist ein Fatboy hat er da.
Genau. Ja. Und das ist so, das ist, der träumt nicht von noch mehr. Ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine. Also der feiert das, was er hat.
Ja. Das und ist damit natürlich auch ein sehr konservativer Charakter eigentlich. Ja, eigentlich. In dem Sinne. So, bleib in einer Kleinstadt, brauchst die große Karriere nicht.
Ja, weißt du nicht, was du hier hast? So besser, wie heißt das? Die Körner irgendwie
ja.
in der Hand. Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach. Richtig?
Nein. Sagt man das so? Keine
Oder ist die Taube in der Hand und der Spatz auf dem Dach? Was ist besser, in der Hand zu haben? Ist eine Taube besser, nur weil sie größer ist? Sind Spatzen nicht so wahnsinnig
also schlau? Also wenn du da die braten möchtest, vielleicht, ansonsten, oder grillen, ich habe keine Ahnung.
Grill dir besser eine Taube als einen Spatz in der Hand.
Ja, hast du mehr von.
So, jetzt denken wir mal im Sinne eines großen Hollywood-Produzenten. Und wir denken, oh Gott, wir haben auf Gold gestoßen, wir haben unser Investment verzehnfacht.
Ja.
Wir haben und dann sofort die Pressemitteilung raushauen. Zweiter und dritter Teil schon in der Produktion. Das war ja eh schon immer als Trilogie gefasst.
Hm, ganz sicher, ja.
Es war schon immer so gedacht. Die große Sonic-Saga. Was kann man denn jetzt noch mit dem erzählen? So, weil er hat seine Lektion gelernt. So, ich bleibe jetzt hier in Green Hill. Er ist ein bisschen gewachsen, aber nicht zu viel gewachsen.
Naja, also wir sehen ja am Ende, also haben wir eh schon alles gespoilert. Ja,
klar,
aber ganz am Ende kommt Tails ja nochmal.
Ja.
Also Tails habe ich auch nie so wirklich auf dem Zettel, aber ich weiß, es gab Sonic und Tails, also so quasi der Sidekick, weil man wahrscheinlich einen Zwei-Player-Modi irgendwie anbieten
genau
wollte.
Genau, dafür eingeführt. Tails ist ein zweischwanziger Fuchs, der den Speed von Sonic kompensieren kann, indem dass er so kleine Strecken per Flugkraft überbrücken kann. Der spielt sich also auch ein bisschen anders als Sonic, aber natürlich hat er letztlich auch diesen Sonic-Kosmos erweitert, der irgendwann in den Videospielen total überbordend wurde, dass Sonic quasi 20 Freunde hat und alle haben einen eigenen Charakter und dann bist du so, oh Gott, jetzt wird es langsam nervig. Aber ja, den haben sie da eingeführt.
Genau. Und ja, also wenn ich jetzt mir eine Story ausdenken müsste auf die Schnelle, würde ich sagen, ja, Tails will aus irgendeinem Grund irgendwie Sonic treffen und da lauert Gefahr und vielleicht hat Professor Robotnik mittlerweile irgendwie im Weltall irgendwas klar gemacht und da ist irgendeine Bedrohung und da müssen sie zusammen da antreten und dann ist Tom auch wieder dabei. So.
Dann kommt Tom einfach mal mit. Und Tom ist auch dabei. Hat keinen strategischen Vorteil.
Ich meine, was willst du mit dem Charakter machen? Vielleicht brauchen neue Ringe, weil die alten sind aus. Ich meine, die werden eh sehr dafür, dass die so als Fluchtmechanismus in eine andere Welt benutzt werden sollten, doch sehr wie ist das Wort, sehr häufig eingesetzt, also so nach dem Motto, ach, wir haben ja genug immer.
Ist die Frage, ne? Kann man die einmal benutzen und dann sind die weg?
Habe ich eigentlich so verstanden,
weil
oder?
Dann ist er schon echt rares Gut dafür, dass er dann echt
Ja, weil die setzen die ja ununterbrochen ein. Ja. Dann denke ich, am Anfang war es so was Besonderes, um irgendwie aus dieser Welt zu flüchten in die nächste und dann später hauen die dir ja noch ein Löcher irgendwie raus, nur um von A nach B zu kommen.
Ja.
Und vor allem sammeln sie ja keine neuen ein. So, wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn er irgendwas macht, dann kriegt er neue, dann wäre das ja so ein, weil im Spiel geht es ja darum, diese Ringe zu sammeln.
Genau, genau, genau.
Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird irgendwie so fortgesetzt werden. Keine Ahnung, was sie sich da ausdenken.
Ja, vielleicht ist es auch dieses Klassische, von wegen, wir hatten jetzt eine Fish-Out-of-Water-Geschichte mit Sonic in der Erde und jetzt ziehen wir Tom auf diesen komischen, ich nenne es mal einen Sonic-Planeten. Und dann muss er da irgendwie zurechtkommen, keine Ahnung, aber dafür kann Tom halt zu wenig. Kannst du Tom nicht in so ein Looping mit reinziehen oder so.
Ja, schwer zu sagen.
Ja, das werden sich schon irgendwelche ganzen, also wir wissen ja, dass da ein Autorenteam lange dran saß und diese Trilogie wirklich ins kleinste Detail ausgemalt hat, weil das war schon immer als Trilogie gedacht.
Ja.
Seien wir mal gespannt und ich bin jetzt auch wirklich tatsächlich, das hört sich jetzt zynisch an, ich würde mir tatsächlich den zweiten Sonic-Film wahrscheinlich sogar noch irgendwie angucken. Ich fand das jetzt nicht unnett. Gleichzeitig aber tatsächlich, und das haben wir, glaube ich, auch während dieses Gesprächs echt totgetreten, das Argument, total Schablone angesetzt und die Striche genauso gezogen, wie sie gezogen werden.
Ja, ich habe mich gerade kurz gefragt, ob das nicht mittlerweile sowieso bei Hollywood-Filmen üblich ist, dass man, wenn man so ein Projekt vielleicht pitcht, schon immer gleich eine Idee mitpitchen muss für den Fall, dass es ein Erfolg wird oder so, dass man eh schon irgendwas raushaut, selbst wenn es nachher anders gemacht wird, aber dass man sagt, so bei Ghostbusters weiß ich, dass bei dem Female Ghostbusters, dass die da ja auch offenbar so ein ganzes Universum geplant haben, für den Fall, dass es ein Erfolg wird und dann war es keiner und dann halt alles wieder gekippt. Aber da gab es ja offenbar immense Pläne.
Ja, ich habe letztens so ein YouTube-Video geguckt, das war total faszinierend, ist das Moderne, also nicht diese Manga-Filme, mit denen wir oder Anime-Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, so Ghost in the Shell oder sowas, sondern so diese modernen neuen Franchises, die werden immer gepitcht zu den Finanziers, auch mit der Idee, wie machen wir denn einen Comic-Spin-Off, wie machen wir mit einem Videospiel-Spin-Off und wie viele Teile wird der Film, wenn es erfolgreich ist. Also da stellst du den Produzenten echt keine Filme mehr vor, sondern Franchises.
Ja.
Fand ich interessant, dieses Webvideo. Ich wurde aber gleichzeitig sehr depressiv. Weil du dann echt so, und dann kommen, und diese Inhalte sind in unseren Junior-Tüten drinne und diese Inhalte sind in den KFC-Buckets drinne. Der Film übrigens hat sehr aggressives, oder ich würde behaupten, das war sehr aggressives Sponsoring, Produktplacement. Drinne, also da wird Olive Gardens und irgendwie so eine Immobilienmaklerfirma 100-mal genannt mit Kamera verweilt auf dem Logo. Das fand ich schon deprimierend. Eine letzte Beobachtung, die ich noch gemacht habe, irgendwie war da am Anfang so eine Art, ganz am Anfang des Films so eine Art Sega Studios Logo. Als würde es Sega jetzt in die eigene Hand gehen, ihre Properties auf die Straße zu bringen. Also nicht mehr, wie es früher war, irgendein Filmstudio klopft an, klopf, klopf, dürfen wir die Lizenz ausleihen und nach irgendwie 8 Jahren kommt die zu euch zurück, sondern dass die fast das Marvel-Modell nehmen und sagen, nee, scheiß drauf, wir gehen an die eigene Vermarktung. Ist das so ein bisschen die Zukunft jeder Unterhaltungsfirma, egal aus welchem Medium du kommst, dass du sagst, wir machen es selber in Zeiten des Streamings und des...
Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zeiten des, wir haben jetzt eigentlich gar keine Spielkonsole mehr, durchaus ein schlauer Move ist, so. Vielleicht wäre es was anderes, wenn sie sagen würden, wir hätten jetzt die Spielkonsole immer noch und verdienen immer immens Geld damit, weil wir die Spielkonsole halt mit Sonic verkaufen und so. Aber wie gesagt, ich bin da gar nicht so drin, wie es um Sega bestellt ist. Aber wenn das gar nicht mehr der Fall ist, dann müssen die ja mit so Property irgendwie Geld machen. Mhm. Und dann ist es für mich eigentlich fast schon nachvollziehbar, dass sie sagen, okay, wir kümmern uns jetzt selber um die Verfilmung, haben selber einen Finger drauf und können das irgendwie mehr lenken und sind vielleicht auch flexibler. Keine Ahnung.
Ja, das. Also auf jeden Fall tritt ja dann mehr, fällt bestimmt mehr Geld für die ab, wenn es denn ein Erfolg sein sollte. Weil wenn du die Kacke einmal verliehen hast, dann hast du sie halt verliehen. Ich habe jetzt überlegt, so ob da ist, also ne, Marvel hat es gemacht, dann wurde Marvel von Disney gekauft, aber Marvel hat es gemacht, bevor sie von Disney gekauft wurden. Jetzt sehe ich dieses Sega-Logo.
Vielleicht ist das ja aber auch das Konzept nach dem Motto, okay, wir gucken jetzt mal, wenn es ein Erfolg wird, dann werden wir geschluckt und verdienen dumm und dusselig dran. So.
Und alle spekulieren nur noch, dass Disney zuschlägt und für total überteuert Geld ihren Ideenpool kauft.
Ja, man weiß es nicht, aber vielleicht ist das so das ultimative Goal aller Beteiligten nach dem Motto, wir werden dann von irgendeinem Riesenunternehmen geschluckt und haben alle ausgesorgt bis an unser Lebensende, so von denen, die...
Ja, das ist nachvollziehbar. Das Traurige ist ja irgendwie, dass mit so einer Philosophie gar keine neuen Häuser der Ideen mehr entstehen können. Und auch alle Sega-Properties kommen ja, alle Sega-Charaktere kommen ja quasi aus den 90ern. Vielleicht an den Anfang 2000 an, so die letzten relevanten.
Muss mich jetzt gerade ein bisschen anstrengen, an so viel mehr zu denken als jetzt Sonic.
Ja, da gibt es von Shenmue und Dragon, wo sie auf Drachen reiten. Es gibt noch so ein paar Charaktere, die sie bestimmt irgendwie verwursten könnten. Das ist gar nicht die Frage. Für mich ist eher die Frage so von wegen, wenn ich jetzt eine neue aufstrebende Firma bin, die noch gar nicht so einen Charakterpool hat, wie kriege ich denn das gestartet? Weil auch die großen Firmen, die aufgekauft wurden, die Ideenschmieden, die aufgekauft wurden, ne? Marvel, DC, Fox, was weiß ich, Image.
Ja.
Das sind ja Sachen, die konnten sich aufbauen und heutzutage ist ja gar nicht mehr die Chance. Vielleicht ist mein Gedanke jetzt noch zu unreif, um den wirklich auszuformulieren, aber
ja, ich glaube, es war schon immer so, dass das, was irgendwie erfolgreich war, von Hollywood in irgendeiner Art und Weise assimiliert wurde. Und ich glaube, mittlerweile hat das einfach so einen Punkt erreicht, also wenn man nur die Budgets der Filme anguckt, was einfach gigantisch ist. So. Und ich meine aber, selbst Disney hat gesehen, hey, mit Star Wars Filmen jedes Jahr, da haben wir auch irgendwie das alles ein bisschen übertrieben. So.
Ja.
Jetzt setzen die auf Serien, mal gucken, ob bei dem, was sie jetzt planen, ob das nicht auch ein bisschen too much ist. So.
Das habe ich auch gedacht. Die haben irgendwann mal eine Pressrelease rausgehauen und haben gemeint, ich möchte mit Star Wars wieder anders umgehen, dass Star Wars wieder besonders wird. Das war wirklich deren Idee hinter
das
der letzten
Presse. Das hat ja mit Mandalorian jetzt auch offenbar erstmal geklappt.
Genau, aber dann sofort noch Mandalorian zu sagen, wir haben übrigens 8 neue Serien und ein Weihnachtsspecial. Also, was schert mich das Geschwätz von gestern?
Ja, das Weihnachtsspecial, das ist ja auch in den 70ern so ein bisschen
ein neues Weihnachtsspecial, damit wir halt eine Säcke drauf abkulten können, dass es mal in den 70ern ein Weihnachtsspecial gab.
Ja, vielleicht funktioniert das sogar, man weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist wie mit jedem Merchandise, wenn du jetzt irgendwie 10 Sonic-Filme im Jahr raushaust, dann wird auch jeder sagen, hier, ja, so wichtig ist Sonic mir nicht so. Also da muss man, glaube ich, echt ein bisschen gucken, ob das wirklich nicht gerade auch einfach nur ein One-Hit-Wonder war, weil es einfach gerade so ein bisschen so einen Nerv getroffen hat irgendwie. Vielleicht auch einfach nur durch diese zufällige Trailer-Abhaterei. Vielleicht war das wirklich.
Vielleicht ist es der Marketing-Coup des Jahrhunderts. Alle Leute so böse machen und dann fühlen sich die Leute, die Internet-Trolle, fühlen sich gehört und sagen, gut, dann gebe ich dafür Geld aus.
Ja, ich glaube, teilweise kann man diese Mechanismen. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie sehr die gesteuert werden. Also ich kann mich an diese ganze Diskussion bei den Female Ghostbusters erinnern. Da hat Sony das ja, ich glaube Sony war das, ne, das irgendwie so ein bisschen hinbekommen, die Diskussion auf diese Gender-Thematik zu lenken, wo man aber eigentlich sagen muss, oder auch mir ging es überhaupt nie darum, dass die Ghostbusters jetzt Frauen sind, das fände ich doof, sondern das war einfach ein wirklich fürchterlich doofer Film in meinen Augen.
Ja.
Und die haben es aber irgendwie hingekriegt, da so eine politische Diskussion drüber zu stülpen. Und ich glaube schon, das war clever. Also das war schlauer als irgendwie.
Aber Ghostbusters, das ist ja der große Unterschied, das wurde ja nicht versöhnlich. Da haben sich ja echt die Fronten krass verhärtet.
Ja, das kann sein, aber vielleicht haben sie daraus gelernt. Also Sonic war ja später.
Ja.
Aber ich weiß, wer hat Sonic produziert? Ich habe keine Ahnung.
Paramount. Das war doch dieses Anfangslogo, wo sie diesen Paramount-Schweif mit diesen Ringen ersetzt haben. Mit den Fruit Loops, mit den goldenen Fruit Loops. Ersetzt haben. Ja, mal gucken, ob sie jetzt den zweiten Trailer auch wieder voll in die Grütze fahren, nur um dann schnell nachher. Nee, jetzt ist ja das Charakterdesign, da können sie jetzt keine Leute mehr wütend machen.
Ja.
Aber schlechte Trailer schneiden können sie bestimmt immer noch.
Ja. Also ich bin gespannt. Also ich erwarte nicht wirklich viel von Fortsetzungen. Also grundsätzlich nicht. Und gerade von dem Film, der schon so generisch startet, ist halt echt die Frage, was kann man da jetzt? Entweder machen sie wirklich so ein bisschen Worldbuilding, das haben sie hier offenbar nicht betrieben, deswegen glaube ich auch auf keinen Fall, dass das ernsthaft als Trilogie angedacht war. Also da hätte man diesen Tales wie früher schon eingebaut und er hätte gar nicht so eine hohe Bewandtnis gehabt oder aber nicht so am Schluss nochmal reingeklatscht. So, das war höchstens am Ende, wo sie gemerkt haben, da ist jetzt irgendwie plötzlich Interesse an unserem
Hyped
Film.
Hinterher.
Da machen wir vielleicht nochmal ein Ding mehr auf für den Fall, also wie es weitergehen könnte, um dann so ein bisschen das alles irgendwie anzuheizen, aber ja, da ist jetzt nicht wirklich viel gebildet, als dass man sagen kann, so da sehe ich jetzt so das Mega-Potenzial, wie es weitergehen könnte.
Ja, dito. Und irgendwann passiert dasselbe, wie es in der Videospielreihe passiert ist. Irgendwann ist der letzte Trick dann noch ein süßes Animal reinhauen und noch ein süßes Animal reinhauen, dann ist es okay, jetzt wird es mir aber doch bei 4 komischen, flauschigen Viechern, die sich dauernd über den Mund fahren die ganze Zeit, irgendwann wird es mir dann doch zu hyperaktiv.
Ja. Ja, schwierig. Wie gesagt, da ist ja auch keine Tiefe in der Figur, also in keiner der Figuren. Also, ich will jetzt auch überhaupt nicht wissen, ich will nicht mehr über
Tom wissen. Ich will nicht wissen, was der gerne isst.
Ich will nicht mehr über Tom wissen. Ich will von keinem irgendwie mehr wissen. Also das ist wirklich so ein. Irgendwie ist der ganze Film so ein Fast-Food-Produkt in meinen Augen. Immer noch.
Das Interessante ist ja wirklich, wie kommt Dr. Robotnik da jetzt wieder vom Pilzoneten?
Ja, aber letztlich ist der ja auch mit seiner Flugmaschine da gelandet. Die hat man jetzt am Ende gar nicht mehr gesehen.
Ja, so ein paar Reste davon hat er zusammengesammelt und sie.
Kann es gut sein, dass er die wieder flott gemacht hat und, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und wenn er immer noch den Stachel von Sonic hat, der wird ja am Schluss auch nicht mehr erwähnt, dann ist das vielleicht so der der Skill, um da irgendwie wegzukommen. Ich habe keine Ahnung, aber da braucht man, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass das irgendwie klappt. So.
Nice. So, wir haben es geschafft, einen weiteren Haken auf unserer Videospielverfilmungsliste. Wie gesagt, unsere große Videospielverfilmungsreihe findet bei Filme zum Dessert statt. Jetzt sind wir im Jahre 21 ganz frisch angekommen. Yes. Ich will dich noch abfragen, von wegen, was sind denn so deine, oder weißt du, was eine besondere Film- oder TV-Überraschung 2020 war?
Was eine Filmüberraschung war für
mich? Ja, oder Fernsehen oder Serie oder irgendeine mediale Sache, wo du sagst, ey, das hat mir gut durch 2020 verholfen, das war eine Entdeckung oder irgendwo, wo du gesagt hast.
Fernsehen gucke ich ja nicht viel, da halte ich auch nicht so viel von. Das ist jetzt so unvorbereitet wirklich schwer. Anfang des Jahres war ich ein paar Mal im Kino, ich habe auch wirklich nur 3-4 Filme dieses Jahr im Kino gesehen, was extrem wenig war.
Ich habe nicht mal Tenet geguckt. Ich weiß immer noch nicht, was es da geht.
Tenet habe ich gesehen, Color Out of Space, Parasite. Ich glaube, über die letzten beiden haben wir sogar hier gepodcastet auf Filme zum Dessert. Tenet habe ich auch schon mehrfach erwähnt, war in meinen Augen, es hat mich verwundert, dass das Kino so ein bisschen wiederbeleben sollte. Das so als vielleicht Fazit so vorab. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gesehen. Jetzt gerade gucke ich mich auf Netflix durch die Sweet Home Serie, so eine koreanische Zombie-Monster-Serie, die mir relativ viel Spaß macht. Aber sonst gucke ich gerade gar nicht so viel, abgesehen von dem, was wir hier im Podcast besprechen. Ich bin gerade gar nicht so mega motiviert. Ein Highlight seit Weihnachten, ich habe mir so einen Rubik-Würfel geholt. Und bastel munter an dem Ding und kriege ihn auch mittlerweile allein gelöst ohne Hilfe. Das hat aber mit Filmen überhaupt nichts zu tun.
Nee, aber hey, wer hat das los? Ist alles gut.
Man muss ja irgendwas mit seinem Leben anfangen. Und wenn es nur solche Zauberwürfel sind, die man endlich mal nach 30 Jahren für sich abschließt, nachdem ich sie als Kind nie gelöst bekommen habe.
Also deine totale mediale Empfehlung jetzt auch für die letzten Monate des Lockdowns, dann kommt nie wieder was Schlimmes in unserem Leben auf uns zu, ist Rubikwürfel.
Ja, wir hatten früher so einen bei meinem Opa und da haben wir irgendwann aus lauter Frustration die farbigen Sticker abgepult und an andere Stelle dran geklebt. Das aussah, als hätte man ihn gelöst. Aber das Ding ist, also von alleine kann man nicht drauf kommen. Also nicht, wenn man nicht Mathematiker ist oder so. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich wäre niemals drauf gekommen, wie man den löst, ohne das Internet, ohne Hilfe. Oh hey, jetzt kann ich's.
Nice. Yes. Man ist über sich hinausgewachsen. Jetzt kann ja 21 kommen.
Ja, es fühlt sich gut an, mal was geschafft zu haben.
Ja. Dope.
Aber ich habe eine lange Liste von Filmen, die ich jetzt gerne podcastmäßig auch mal in Angriff nehmen möchte.
Ja, wann wird denn die Content-Maschine wieder so richtig angeworfen?
Ja, eigentlich jetzt. Also, wir haben ja auch haufenweise Sachen in Planung, die jetzt aber auch teilweise aus Zeitmangel ein bisschen brach lagen. Auf unser Batman-Special mit Janis freue ich mich sehr.
Wir müssen das auch öfter und aggressiver sagen, weil dann zwingen wir uns selber, dass es endlich stattfindet.
Ja, deswegen sage ich es jetzt auch auf einem Mikrofon.
Auf meinem Kanal, du Arsch.
Auf jeden Fall. Ja, Mandy steht an. Ich würde gerne die Videospielverfilmung ein bisschen weiter vorantreiben. Also natürlich hat man viel mehr Pläne, als man nachher umsetzen kann, aber gerade jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich auch Bock, vielleicht auch nochmal so ein paar alte Dinger hervorzukramen, so wie Double Dragon oder wirklich ein Super Mario-Film, um das hier nochmal zu komplettieren. So.
Ja. Gerade auf den Double Dragon-Film hätte ich extrem viel Bock, weil der lief früher, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, der war früher so ein Pro-7-Sonntag-Nachmittags-Film. Ich weiß gar nicht warum, der wurde aber wahnsinnig oft wiederholt.
Ja, gab es ein paar, keine Ahnung, ob da die Rechte billig waren.
Ja, muss man mitnehmen.
Ich glaube, der Roland Emmerich-Film, dieser Moon 44, oder wie das Ding hieß, der war doch auch der irgendwie rauf und runter lief im Fernsehen.
Ja, eine Zeit lang und dann halt gar nie mehr. Und jetzt kannst du nicht mal, glaube ich, eine Scheibe davon kriegen.
Ja.
Super schwierig.
Oder nee, Enemy Mine meine ich, glaube ich. Aber Moon 44 gab es auch.
Ja, klar, bei Enemy Mine ist ja das mit den Aliens?
Ja, mit dem Alien und den Menschen, die sich dann freunden.
Genau.
Weil sie sonst niemanden haben. Da muss man ja mit dem Fremden irgendwie sympathisieren.
Gehört zu deiner Videospielreihe jetzt eigentlich auch diese Uwe Boll-Nummern, die er alle gemacht hat?
Nein.
So House of the Dead
nein.
Far Cry und sowas?
Nein,
darüber reden wir gar nicht.
Doch, da können wir gerne mal drüber reden, aber ich glaube, da ist filmisch nicht was rauszuholen. Also.
Nee, das war auch ein Steuerbetrug einfach so.
Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, worüber man da reden möchte, außer dass man sagt, das ist ja alles blöd und wie konnten sich diese Stars dazu hinreißen lassen, das Geld zu nehmen, so. Nee, also ich glaube, da ist einfach nicht viel zu holen. Also ich würde schon lieber Filme, und wenn sie auf hohem Niveau gescheitert sind, nehmen, also jetzt für meinen Podcast, ich denke da auch so an sowas wie T-Rex mit Whoopi Goldberg, die offenbar ganz früh gemerkt hat, das ist jetzt eigentlich scheiße, aber ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Sowas finde ich dann schon wieder spannender. Das sind dann schlechte Filme, aber die sind irgendwie gescheitert auf so einem hohen Niveau. Oder was weiß ich, man könnte auch über Boxing Helena mit Madonna, was Madonna?
Oh Gott.
Über irgendeine Frau, der sie die Beine amputieren. Aber irgendein Star hing in dieser Rolle fest oder wurde dann vielleicht doch im letzten Moment noch ausgetauscht. Aber auch so ein Skandalfilm, der irgendwie auch ganz schlecht ist. Also sowas finde ich dann total faszinierend. Aber das sind so Filme, die sollten aber auch echte Filme werden. Und das, was Uwe Boll da macht, das ist in meinen Augen...
Das sollte niemals ein Film werden.
Ja, auf jeden Fall ist da so viel Untalent drin. Nee, muss nicht sein.
Alles klar. Wissen wir Bescheid. Ein Blick in die Zukunft, ein Blick in die Vergangenheit. Danke für das Gespräch, Christian.
Ja, es war mir eine Freude.
Gerne doch. Bis zur nächsten Sega-Verfilmung oder vielleicht sogar schon früher.
Ja, hoffentlich bald wieder.
Okay, bye.
Ja, auf Wiedersehen.